Ich freue mich total, dass ich mit euch, mit Ihnen, mit dir diesen Gottesdienst und auch darüber hinaus verbringen darf. Und ich habe vorher schon so viele Menschen gesehen, die in Weingarten, aber auch darüber hinaus, wo ich die letzten 5 Jahre Zeit verbracht habe, und ich finde es total schön. Und vielen Dank, dass ihr heute da seid. Das freut mich total. Ja, erlauben Sie mir heute einfach einen kleinen Rückblick auf meine Zeit als Jugendreferent hier in Weingarten. Und ich möchte heute mit der Geschichte machen. Zum einen liebe ich Geschichten und zum anderen habe ich immer versucht, nach Beispielen und Geschichten zu suchen. Ja, wie junge Leute, wie Jugendliche, wie Konfirmanden begreifen können, wer Gott ist und wie Gott ist. Und um was es eigentlich im Glauben geht. Gerade Jugendliche, die jetzt, sagen wir mal, mit Gott wenig Erfahrung gemacht haben oder wenig gehört haben, habe ich da einen Blick gehabt. Und Jesus selber erzählt viele Geschichten und Gleichnisse, um einfach verschiedene Dinge deutlich zu machen, wer Gott ist und wie Gott ist. Ich möchte eine Geschichte erzählen von Nathalie. Sie besucht die 4. Klasse einer ganz normalen Grundschule. Und lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich in die Gedanken von Nathalie hineinnehmen. Ich hatte eine schlechte Klassenarbeit geschrieben. Nun saß ich da an meinem kleinen Schreibtisch in meinem kleinen, hellrot gestrichenen Zimmer. Und ich malte mir vor Augen, wie das Unheil auf mich zukommen würde. Die Eltern würden beginnen, meine Schulaufgaben zu kontrollieren. Ich würde Fehlendes nachholen müssen. Und diese Zeit würde mir natürlich für meine Freizeit fehlen. Nein, dazu hatte ich nun wirklich keinen Bock. Und so habe ich die schlechte Note einfach verschwiegen. Die nächste Arbeit wurde noch schlimmer. Und als eines Tages auch noch mein Vater nach den Arbeiten fragte, habe ich ihn mit klopfendem Herzen angelogen. Er wollte das Schulheft sehen. Da habe ich mich nachts an meinen Schreibtisch gesetzt und habe neue Hefte geschrieben. Dann musste ich mir Geld beschaffen, um rote Tinte zu kaufen, um die Unterschrift meines Lehrers zu fälschen. Mein Vater bekam ein Heft mit den herrlichsten Noten präsentiert. Aber damals schon habe ich gelernt, dass aus einer Lüge wenigstens 10 neue Lügen herauswachsen. Schließlich war mein ganzes Leben nur noch ausgefüllt damit, zu vertuschen und zu schwindeln. Das Lügennetz wurde immer komplizierter. Und mich hatte eine Art Panik gepackt. Und jetzt hätte ich es doch viel bequemer gehabt, wenn ich einfach nur meine Hausaufgaben gemacht hätte. Und nun saß ich nachts an meinem Schreibtisch und schrieb doppelte Hefte oder fälschte Entschuldigungen. Und wenn meine Geschwister fröhlich spielten, packte mich der ganze Jammer eines verpfuschten Daseins. Wie sollte ich da jemals wieder herauskommen? Aber eines Tages brach die drohende Katastrophe über mich herein. Als wäre es erst gestern gewesen, sehe ich im Geist diese Szene vor mir. Meine Schwestern spielten im Flur mit dem Ball und ich saß finsterbrütend auf der Treppe. Da klingelte es an der Haustür. Der Briefträger gab die Post ab. Ich dachte nichts dabei. Wenige Minuten später ging die Tür des Studierzimmers auf. Mein Vater kam heraus und lief auf mich zu. Ruhig forderte er mich auf. Nathalie, komm doch mal zu mir in mein Zimmer. Mir klopfte das Herz bis zum Hals. Und als ich in dieses Zimmer hineinkam, da beleuchtete die Schreibtischlampe einen gerade geöffneten Brief. Ich erkannte sofort die Schrift meines Klassenlehrers. Und ich versuchte zu schauen, was in diesem Brief stand. aber ich konnte es nicht lesen. Ich konnte es nicht entziffern. Aber mein Vater reichte mir diesen Brief und setzte sich in den Sessel. Es waren nur zwei Zeilen, in denen der Lehrer meinen Vater um eine Aussprache bat. Komm, setz dich, sagte mein Vater, und erzähle mir, was denn eigentlich los ist. Nun musste ich alles, aber auch alles bekennen. Und aus meinem Herzen brach es heraus wie ein Wasserfall. All diese ganzen Lügen, der Schwindel, der Betrug, die Faulheit und der Schmutz. Ich war selbst entsetzt über mich, als ich das alles so ausgebreitet vor mir sah. Oh, ich hätte mich selbst ohrfeigen können. Und da saß nun mein Vater, der uns täglich seine Liebe beweist. Und es sah so aus, als wenn sich ein dunkler Schatten von abgründiger Traurigkeit über ihn legte. Endlich war ich fertig. Mein Vater war völlig zusammengekauert in seinem Sessel. Eine schreckliche und tiefe Stille lag zwischen uns. Nur von draußen hörte man das fröhliche Spielen meiner Schwestern. Dann richtete sich mein Vater auf und sagte aus tiefster Seele: Nathalie, du wirst ein Nagel an meinem Sarg werden. Du kannst wieder rausgehen. Und ich ging. Die Tränen flossen mir übers Gesicht, als ich die dunkle Treppe hinaufstieg zu meinem Zimmer. Erschrocken sahen meine Schwestern mir hinterher. Mechanisch zog ich mich aus und legte mich ins Bett. Keiner rief mich an diesem Abend zum Abendessen. Ich hatte auch überhaupt kein Verlangen danach. Später hörte ich, wie meine Mutter mit den Geschwistern gespielt hat. Da heulte ich los und ich habe begriffen, dass Sünde und Schuld ausschließt und einsam macht. Ich war sehr, sehr verzweifelt. Kein Hund würde mehr ein Stück Brot von mir annehmen. Mein Vater würde nie mehr fröhlich lachen können. Kein Mensch würde mich jemals wieder lieb haben können. Dann war es tief in der Nacht. Alle außer meinem Vater waren schon ins Bett gegangen. Ich habe alle Geräusche gehört und habe genau einsortieren können, was abgelaufen ist. Einsam saß der Vater wohl noch über der Arbeit in seinem Studierzimmer. Doch dann hörte ich die Tür gehen. Jetzt stieg er zu seinem Schlafzimmer im ersten Stock hinauf. Da, mir stockte der Atem. Ich hörte deutlich, wie er auf der Treppe weiterstieg, herauf zu mir in den zweiten Stock. Ganz langsam, Stufe für Stufe. Es fühlte sich an, als wenn er eine schwere Last zu tragen hätte. Meine erschrockenen Gedanken jagten sich. Ich konnte mich nie erinnern, dass mein Vater jemals zu mir in mein Zimmer im zweiten Stock gekommen ist. Was wollte er jetzt? Kam jetzt die große Abrechnung? Würde er mich aus dem Haus jagen? Würde er mich aus der Familie ausschließen? Schon war er vor meiner Zimmertür angelangt. Ich merkte, wie er einen Augenblick zögerte. Dann ging die Tür auf. Er trat in das dunkle Zimmer. Ich habe versucht, die ganze Zeit über nicht zu atmen. Er stand ganz still und dann fragte er leise: Nathalie, schläfst du schon? Mir stieg ein unbändiges Schluchzen hoch. Sagen konnte ich nichts. Da kam er auf mein Bett zu. Unendlich zärtlich legte er mir die Hand auf den Kopf und sagte: Nun bist du froh, dass alles ausgesprochen und ans Licht gekommen ist, meine liebe Nathalie. Ich spürte, wie er sich herabbeugte und mir einen Kuss gab. Ich lag wie gelähmt im Bett. Und doch, am liebsten wäre ich herausgesprungen. Ich hätte ihm um den Hals fallen mögen, aber ehe ich dazu die Kraft fand, hörte ich die Tür gehen. Ich lag alleine im Dunkeln. Selten habe ich eine solche unendliche Seligkeit und einen unendlichen Frieden gespürt. Vergebung. Ja, Vergebung. Ja, nun würde alles neu werden. Am nächsten Tag ging mein Vater zu meinem Klassenlehrer. Ich weiß nicht, was sie miteinander gesprochen haben. Mit gewaltigem Eifer setzte ich mich auf den Hosenboden und brachte vor den Ferien ein gutes Zeugnis nach Hause. Und niemals, niemals aber hat mein Vater wieder diese Geschichte erwähnt. Sie war ganz und gar erledigt. Die Schuld war vergeben. So frei und erleichtert habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt. Liebe Gemeinde, wahre Freiheit besteht in der Abhängigkeit von diesem großartigen Gott, zu dem wir Vater sagen dürfen. Wir Menschen lernen, und es ist ja auch normal und richtig und wichtig, dass wir unser Leben selber in die Hand nehmen. Am besten von niemandem abhängig zu sein, das tun und lassen zu können, was wir wollen, das verstehen wir doch als die größtmögliche Freiheit. Auch von Gott abhängig zu sein, birgt oft so ein komisches Gefühl. Da schwingt so ein Misstrauen Gott gegenüber mit, wie bei Natalie. Wenn ich in der Konfirmandengruppe nach Gott frage, und das so am Anfang, die ersten Wochen und Monate, dann höre ich oft den Einwand, wenn ich mich auf diesen Gott und die Bibel einlasse, dann kommt der Spaß in meinem Leben zu kurz. Glaube ist spießig und macht unfrei. Natalie erlebt, dass gerade Sünde und Schuld ihr Leben unfrei machen. Sie findet sich in ihrem Lügennetz alles andere als frei. Die Beziehung zu ihrem Vater ist gestört. Das ist die Situation, in der wir Menschen uns immer wieder befinden. Die Beziehung zum Vater ist gestört durch Sünde und Schuld vor Gott und vor Mitmenschen. Und Natalie fragt sich dann, kommt jetzt die große Abrechnung? Wird mein Vater mich jetzt aus dem Haus schmeißen? Wird er mich aus der Familie ausstoßen? Er hätte allen Grund dazu. Fragen, die nicht nur Natalie kennt und gestellt hat. Ein 17-jähriger Jugendlicher kam im Rahmen von einem Gottesdienst auf einer Freizeit zu einer angebotenen Segnung und erzählte seine Geschichte, die ihn plagt. Und er sagt, ich komme jetzt schon zum wahrscheinlich 17. Mal mit diesem Scheiß zu Gott. Kann der mir eigentlich überhaupt nochmal vergeben? Und dann denke ich, kennen wir das nicht alle als Christen? Jetzt komme ich schon zum x-ten Mal mit diesem Scheiß. Wieder versagt und wieder versagt. Wahre Freiheit besteht in der Abhängigkeit von diesem großartigen Gott, zu dem wir Vater sagen dürfen. Der Vater sagt zu Natalie, du wirst ein Nagel an meinem Sarg werden. Ja, der Vater selbst hat eingegriffen und seine Liebe und Treue ein für alle Mal unter Beweis gestellt. Und das möchte ich vorlesen in einem Vers aus dem Römerbrief, überschrieben mit Gottes unverdientes Geschenk. Ihn hat Gott der Vater in die Mitte gestellt als ewig gültige Versöhnung, die er, Jesus, durch sein eigenes Blut am Kreuz bewirkt hat und die im Vertrauen angenommen werden kann. Dadurch beweist Gott seine Gerechtigkeit, indem er die Schuld, die sich in der Vergangenheit aufgehäuft hat, außer Acht lässt. Am Kreuz wird Gottes Liebe sichtbar. Am Kreuz können wir Gott, dem Vater, ins Herz schauen. Natalie sagt, niemals hat mein Vater wieder diese Geschichte erwähnt. Sie war ganz und gar erledigt. So frei habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt. Selten habe ich einen solch unendlichen Frieden, eine solche Seligkeit gefühlt. Seine Liebe ist vollkommen anders als erwartet. Ein Neuanfang ist bei diesem Gott und Vater immer möglich. Zu ihm darf ich Vertrauen lernen, weil er der beste Vater ist, den ich mir vorstellen kann. Und noch ein Vers aus dem 1. Johannesbrief. Gottes Liebe kennt keine Angst. Sie vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Liebe Gemeinde, was für eine Motivation, Dinge ins Reine zu bringen vor Gott und vor meinen Mitmenschen. Die Schuld zu bekennen. Wenn wir den Fernseher anmachen oder uns unsere Vorbilder sehen von Politik und Wirtschaft und überhaupt. Es wird immer wieder versucht, die Schuld auf andere abzuwälzen. Der war schuld, die waren schuld, ich kann da nichts dafür. Oder auf die Situation, ja, die Situation war so, das ist dumm gelaufen, was will ich da machen? Oder zu verharmlosen und sagen, andere machen doch viel schlimmere Sachen. Das, was ich gemacht habe, ist doch nicht schlimm. Die Schuld zu bekennen, was für eine Motivation, die Schuld zu bekennen, Vergebung zu empfangen, Versöhnung zu erleben und Frieden zu erfahren. Manchmal dauert sowas länger, manchmal auch Jahre. Aber auch das ist Gottes Art. Im Psalm 103 heißt es, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und noch ein letztes. Die Motivation steigt bei Nathalie angesichts dieser großartigen Liebe ihres Vaters. Für ihren Vater zu leben. Mit gewaltigem Eifer setzte ich mich auf den Hosenboden und brachte am Ende des Schuljahres ein gutes Zeugnis nach Hause. Nicht aus Pflichtbewusstsein, nicht aus Wiedergutmachung, sondern weil sie die großartige, unverdiente Liebe ihres Vaters erlebt hat. Denn Gott möchte uns in seine unverdiente Liebe hineinnehmen. Gottes Liebe möchte uns gewinnen, dass wir seine Liebe und Versöhnung miteinander teilen. Hier unter uns und auch draußen, wenn wir durch diese Tür hinausgehen in den Alltag der Woche. Da, wo es möglich ist. Amen.